Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Feinschmeckertouren Folge 098.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Ja, hallo und schön, dass du heute wieder bei uns bist. Die Folge lohnt sich wieder mal ganz besonders. Wir sind heute hier in Rioja Alavesa im Weingut Baigorri. Und das Weingut Baigorri ist ein ganz besonderes. Das wirst du in dieser Folge hören. Du wirst auch ein bisschen was hören über das alte und das neue Rioja, über die Weine des Weinguts natürlich, die speziellen Techniken, die dort angewendet werden, die vielleicht gar nicht so sehr technisch sind. Und natürlich die Weinreben und das Gebiet hier im Allgemeinen. Wir haben heute Matthias Lange hier vom Weingut im Interview. Matthias Lange ist für das internationale Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und ja, Herr Lange, herzlichen Dank, dass es auch so spontan geklappt hat, dass Sie Zeit für uns haben. Willkommen im Interview.
Danke, danke für die Anfrage und auch von meiner Seite freue ich mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Und ich denke mal, das wird interessant und informativ und auch für Sie. Ja. Die mit mir hier den Wein verkosten, hoffentlich auch gut schmecken.
Ja, genau, das haben wir auch noch dabei. Ein paar Weine und ihre Beschreibung. Ja, Herr Lange, bevor wir vielleicht sozusagen ins Thema direkt kommen, Sie sind Deutsche, Sie haben auch in Frankfurt gewohnt. Unter anderem, wie kommt jemand wie Sie hier ins Rioja Alavesa?
Also der Weg ist, wie häufig manchmal sowas ist, nicht ein ganz gerader Weg, sondern ein Weg auch da über Kurven und Umwege nimmt. Dass ich hier in Rioja Alavesa bin und auch schon 7 Jahre hier bei Bodegas Baigorri tätig bin, habe ich, glaube ich, als ich damals hierher gekommen bin, auch nicht gedacht. Aber es ist ein spannendes Projekt und ein Projekt, in dem jeder Einzelne sich viel einbringen kann. Und das ist auch mal was Besonderes. Also ich habe in Deutschland mit dem Weinhintergrund auch schon seit fast 15 Jahren zu tun. Habe in Deutschland ganz klassisch im Weinhandel gearbeitet, Weine importiert aus Italien, Frankreich, Spanien. Und der Kontakt zu Bodegas Baigorri kam so zustande. Und irgendwann hat man sich einfach zusammengefunden und ich habe den Schritt gewagt, hierher ins Weingut zu kommen. Ein bisschen hat auch dazu mit eingespielt, dass meine jetzige Lebenspartnerin hier aus der Gegend kommt, aus dem Baskenland kommt. Das war dann auch natürlich ein eher privater Entschluss, der dazu geführt hat.
Ja, also das können wir durchaus nachvollziehen. Ich glaube, es gibt deutlich schlechtere Gegenden auf dieser Welt, um leben zu können.
Ja, da sind Sie ja in einer landschaftlich wirklich super schönen Gegend gelandet, haben wir jetzt festgestellt. Und apropos Landschaft, was wir auch gesehen haben, als wir hierher gefahren sind zu Ihrem Weingut, dass sich dieses Weingut extrem gut in die Landschaft einfügt. Was ist denn das Besondere an dieser Architektur, die Sie da haben?
Also das Besondere an der Architektur ist natürlich, wenn man sie von außen betrachtet, tatsächlich seine totale Integration in die Landschaft. Das ist komplett verschmolzen mit der Umgebung. Und ganz häufig beschreiben Besucher, die das Weingut zum ersten Mal betreten, fragen tatsächlich, was ist das hier? Es ist vielleicht gar nicht wirklich zu identifizieren als Weingut auf den ersten Blick, weil von der Straße sieht man eigentlich nur einen großen, leeren Glaskasten. Aber das hat natürlich Methode und hat ein Prinzip dahinter. Der Glaskasten ist tatsächlich die einzige sichtbare Struktur von außen. Das restliche Weingut, da ist der Glaskasten wie die berühmte Spitze des Eisberges, liegt unterirdisch darunter. Es ist über 7 unterirdische Stockwerke konzipiert. Keller, im klassischen, traditionellen Sinne. Und dieser besagte Glaskasten als Eingangsbereich hat eine ganz besondere Funktion, nämlich den Besucher als allererstes, bevor man den Keller betritt, zu zeigen, was tatsächlich wichtig ist für die Weinproduktion. Und das ist das draußen. Das sind die Weinberge, da Das ist die Geografie, das ist das Wetter und das ist die besondere Umgebung, die wir hier auch im Rioja Alavesa haben, die ganz entscheidenden Einfluss auf die Weinproduktion hat.
Ja, also in diesem Glaskasten, man hat ja einen traumhaften Panoramablick. Zum Glück für Sie hier, also jedenfalls für die umgegenden Weinberge, auf gesunde, intakte Reben. Wir haben ja vorgestern hier ein Wahnsinnsgewitter, einen Hagelsturm erlebt, miterleben müssen. Uns ist jetzt zum Glück nichts passiert, aber wir haben auf der Herfahrt gesehen, dass da jede Menge Reben in dem einen Örtchen da vor allem total kaputt sind. Und gestern Abend auch noch einen Winzer getroffen, der im Prinzip seine komplette Produktion fürs Jahr, also die Trauben für dieses Jahr verloren hat. Das ist natürlich heftig. Ist denn so eine Wetterkapriolen, sind die hier normal oder?
Also leider muss ich fast sagen, dass sie relativ normal sind. Man muss sich, wenn man das Gebiet Rioja Alavesa bzw. das gesamte nördliche Rioja Alavesa-Gebiet betrachtet, vor Augen führen, dass wir hier unsere Trauben in einem sehr extremen Klima anbauen, weil wir uns natürlich quasi direkt unter der Wetterscheide zwischen atlantischem und mediterranem Klima befinden. Dort, wo natürlich zwei großklimatische Situationen aufeinandertreffen, ist ganz klar, dass Wetterumschwünge, dass extreme Temperaturunterschiede, dass Wetterphänomene wie Gewitter, Hagel, Schnee, Frost durchaus häufig auftreten. Zur Beschreibung kann ich mal sagen, dass im Jahr 2017 wir in der Nacht vom 27. auf den 28. April über minus 14 Grad im Weinberg hatten und riesige Frierungen gab. Aber dieses Spannungsverhältnis zwischen extremen Polen, einmal auch die Hitze und die Trockenheit, dann auch die Feuchtigkeit und die Kühle, einen extrem kalten Wind, das ist das, was die Besonderheit des Traubenanbaus hier ausmacht. Und die Besonderheit der Weine, die hier produziert werden, die im Idealfall genau das widerspiegeln. Die Konzentration, den Körper, der natürlich von den vielen Sonnenstunden kommt, gepaart mit der gleichzeitig mit der Frische, mit der Eleganz, mit der Feinheit, die wir hier eben auch durch diese kühlen Nächte, durch den kühlen Wind und dadurch bedingt stabile Säurewerte erhalten.
Das kann man sich kaum vorstellen. Wir sind jetzt das erste Mal hier. Haben abgesehen von dem Gewitter richtig tolles Wetter, 30, 32 Grad, Sonne scheint. Aber dass hier wirklich richtig tiefster Winter sein kann und Schnee fällt, wir haben das auf Bildern jetzt irgendwo mal gesehen, haben aber gar nicht geglaubt, dass das hier wirklich schon hier ist. Aber
naja, bei diesen Wetterkapriolen, bei diesen extremen Unterschieden, das machen ja sicher nicht alle Trauben mit. Was bauen Sie denn in der Hauptsache hier für Traubensorten an?
Also die Traubensorte, die hier die Hauptrebsorte ist der Tempranillo. Das ist natürlich auch, was die meisten als die Rebsorte in Rioja kennen. Und das Verrückte ist, dass die Tempranillo eine Rebsorte ist, die eben diese extremen Klimata liebt. Und vor allem benötigt die Tempranillo-Rebsorte, um wirklich zum idealen Ausdruck zu erreichen, eine Besonderheit, die hier auch exemplarisch für diese Gegend steht. Große Unterschiede zwischen Tag und Nacht. Probieren Sie mal Tempranillo aus dem Mittelmeerraum und Sie werden feststellen, dass der langweilig ist, weil ihm einfach die Frische und die Säure fehlt. Der Tempranillo benötigt kühle Nachttemperaturen, um eben die Säure auch zu behalten. Und es ist eine Rebsorte, die ideal für diesen sehr, sehr langen Vegetationszyklus angepasst hat, den wir hier haben. Ich betone es nochmal, Rioja Alavesa, das nördliche und hochgelegene Rioja-Teil, ist eines der Gebiete in ganz Europa, wo rote Trauben am spätesten gewesen wären. Hier beginnt die Lese Ende September und geht häufig bis in die zweite Oktoberhälfte rein. Da ist der Tempranillo einfach einer der Rebsorten, die am allerletzten geerntet werden. Und es kam sogar schon vor, dass Parzellen, die auf über 700 Meter liegen, in der letzten Oktoberwoche geerntet werden.
Da fängt im Weißweinbereich in Deutschland ja schon die Bärenauslese manchmal an.
Genau.
Das ist ja heftig, ja.
Und neben dem Tempranillo bauen wir hier bei Gorri Rebsorten an, die insgesamt im Rioja weniger angebaut werden, die eher Minderheitsrebsorten sind, die aber auch Weine produzieren, wo wir diese Rebsorten auch als einzige Rebsorte tatsächlich darstellen wollen, um zu zeigen, dass es auch das Potenzial dieser Rebsorte enorm ist. Da haben wir einmal den Garnacha. Der Garnacha war früher in Rioja die Hauptrebsorte. Dann über viele Jahre gleichwertig mit dem Tempranillo angebaut. Aber die Garnacha-Rebsorte bedarf viel Arbeit im Weinberg, um nicht banale, dürre oder überextrahierte Weine zu erzielen. Und mittlerweile ist das nur noch unter 10% des Vorkommens des Garnachas im gesamten Rioja-Gebiet. Hier im Rioja La Vesa unter 5%. Und da produzieren wir einen reinsortigen Garnacha, der ganz, ganz wunderbar und fruchtbetont ist. Und darüber hinaus haben wir auch ein bisschen Mazuelo. Das ist der Carignan eigentlich. Und wir haben noch eine ganz verrückte Rebsorte im experimentellen Anbau. Das ist die Maturana. Die Maturana ist quasi die älteste autochthone Rebsorte in Rioja, die als verloren galt und vor ein paar Jahren wieder entdeckt wurde.
Das ist spannend.
Aber von dem Wein ist es bisher nur noch alles experimenteller Ausbau. Das heißt, da wird noch nichts tatsächlich in den Verkauf. Weil die Rebsorten sind jetzt gerade mal Rebstöcke sind gerade mal 5 Jahre alt.
Okay.
Das heißt, da wird noch viel dran experimentiert und
gespielt. Ja, aber dann kann man sich schon auf was Tolles freuen, was Interessantes.
Genau. Ja, aber insgesamt haben wir hier so den Eindruck, dass unheimlich viele Rebstöcke hier stehen, die uralt sind. Also wir sind ja ein bisschen rumgefahren und haben uns das angeguckt und da sind ja viele so richtig dicke, knöchrige Rebstöcke.
De facto, ja.
Ja.
Also die Besonderheit, also wenn man das Rioja-Gebiet im Ganzen betrachtet, haben wir einmal eine Koexistenz von wirklich sehr industriell angelegten Weinbergen, in denen alles maschinell gearbeitet wird, vor allem im südlichen Teil, südlich des Ebros, alles flach, mit einem sehr nahrstoffreichen Boden. Und wenn wir uns hier das andere Gegenpol betrachten, hier mit Rioja La Vesa, haben wir eine extreme Kleinparzellierung. Die durchschnittliche Weinberggröße liegt unter einem Hektar. Mit einer Vielzahl an Weinbergsbesitzern, häufig auch Nebenerwerbstraubenproduzenten. Und bedingt an dieser Kleinstrukturierung gibt es halt auch diesen großen Schatz an alten Rebstöcken hier. Wir bei Baigorri, die ab 2007 angefangen haben, verstärkt alte Weinberge zu kaufen, mittlerweile ein Durchschnittsalter von über 45 Jahren. Unser ältester Weinberg zum Beispiel ist gepflanzt 1942.
Wow, das gibt gute Reden, ja. Ja, also das sieht ja landschaftlich schon auch richtig schön aus, wenn man genau diese, ja, wie so ein Flickenteppich, so ein tolle individuelle Muster sieht, wie die Weinberge kreuz und quer quasi angelegt sind, die Erziehung unterschiedlich ist. Aber das Weingut ist 2002 gegründet worden und Sie haben jetzt 45 Jahre alte Rebstöcke durch Zukauf. Wie hat denn das angefangen und wie hat sich das entwickelt?
Also da muss ich mal ein bisschen ausholen und ein bisschen auch von der Entstehungsgeschichte fürs Weingutes berichten. Also Sie haben es genau richtig gesagt, 2002 ist das offizielle Gründungsdatum. Das wurde ursprünglich von einer Gruppe von Unternehmern aus dem Baskenland gegründet, darunter der Herr Baigorri. Also Baigorri ist tatsächlich, sage ich mal, der ursprüngliche Familienname des Besitzers. Das Weingut wurde dann allerdings im 2007 verkauft und ist seitdem im Besitz einer Familie aus Murcia mit Professor Martinez an der Spitze der Familie. Und das war eigentlich mit der Übernahme im Jahr 2007, dass tatsächlich verstärkt auf eigene Weinberge gesetzt wurde, verstärkt eigene Weinberge gekauft wurden und verstärkt daraufhin gekauft wurden, dass natürlich alte Rebstöcke bewahrt werden. Und diese Zeit, also sage ich mal zwischen 2005 und 2010, fand natürlich auch der demografische Wechsel im Rioja dazu geführt, dass viele Traubenproduzenten keine Nachfolger finden konnten und somit gezwungen waren, ihre Weinberge zu verkaufen. Was natürlich für uns eine unheimliche Gelegenheit war, nicht nur alte Weinberge zu erstehen, sondern auch von dem Erfahrungsschatz von Personen zu profitieren, die vielleicht ihr ganzes Leben lang die Rebstöcke gepflegt haben. Und wir diesen Erfahrungsschatz auch hier nach wie vor mit uns in unsere Arbeit einbinden wollen.
Ja, das klingt sehr organisch gewachsen, das ist gut. Wie viel haben Sie insgesamt an Rebfläche?
55 Hektar im Eigenbesitz.
Okay.
Und dann kommen nochmal 60 Hektar von einer Gruppe von 10 Vertragswinzern dazu. Okay. Vertragswinzer bedeutet, dass wir die Trauben nicht anonym kaufen, sondern dass wir jeden persönlich kennen, dass es auch Verträge gibt, in denen wirklich alle Arbeitsschritte vorgegeben sind. Das ist de facto in der Realität nicht so businessmäßig, wie sie sich anhört, sondern das Verhältnis zu unseren Traubauern ist sehr nah und sehr freundschaftlich. Und alle sind eigentlich stolz, mit uns zusammenarbeiten zu können. Weil eben wir einen so großen Wert legen auf Arbeit im Weinberg, auf die Handarbeit im Weinberg, auf niedrige Erträge, auf eine nachhaltige Arbeit im Weinberg. Weil für uns das Ausgangsmaterial, das Traubenmaterial einfach alles ist. Wir verfügen zwar über einen auf den ersten Blick modernsten Keller Europas, aber die gesamte Kellerei ist daraufhin entworfen worden, das Traubenmaterial so schonend als möglich zu verarbeiten, es quasi zu schützen, den Eigengeschmack der Trauben zu konservieren, um Weine zu produzieren, die genau das reflektieren, nämlich das Wie und Wo die Trauben hier angebaut werden.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch das Spannende hier an der Architektur und am Aufbau dieser modernen, neuen Kellerei, die auf den ersten Blick tatsächlich ein bisschen technisch anmutet, ein bisschen steril anmutet, jetzt nicht im negativen Sinn, sondern einfach sehr sauber ist und ganz klar durchstrukturiert ist. Können Sie mal erklären, wie denn dann überhaupt dieser Prozess vonstatten geht? Mhm. Sie haben gesagt, Sie legen sehr viel Wert darauf, dass das Ausgangsmaterial sehr gut und sauber und gesund hier ankommt. Wie erhalten Sie das?
Da muss ich ein bisschen ausholen und auch nochmal einen kurzen Exkurs über die Besonderheit dieser Architektur einfach erzählen, weil die Besonderheit der Kellerei von Baigorri liegt einfach darin, dass es tatsächlich auf eine Idee, wie Wein produziert werden soll, fußt. Also erstmal entstand die Idee, dann wurde quasi im kleinen Maßstab der Produktionsablauf entworfen. Erst als der Produktionsablauf feststand, wurde quasi das Gebäude, die Struktur darum herum entworfen und gebaut. Das ist wirklich die Besonderheit dabei, dass hier nichts architektonisch gesprochen, kein Element entstand, das keinen tatsächlichen Sinn und Zweck für die Weinproduktion. Natürlich ist ein immenser Vorteil, eine Kellerei auf dem Reisbrett zu entwerfen und natürlich die Abläufe perfekt durchstrukturieren zu können. Ich hatte es vorhin mal kurz erwähnt, dass das Weingut 7 unterirdische Stockwerke hat. Es hat eine extreme vertikale Strukturierung und das ist quasi schon der Clou dabei. Die vertikale Strukturierung bedingt, dass die gesamte Weinproduktion nur mittels Schwerkraft durchgeführt werden kann. Das heißt, jegliche Maschinerie, die mechanische Eingriffe bedingen würde, Pumpen zum Beispiel, nicht stattfinden. Und die Weinproduktion ist daraufhin sehr simpel. Im zweiten Stockwerk, im obersten Stockwerk, werden die Trauben angeliefert. Die sind alle per Hand gelesen, werden in kleinen 12-Kilo-Kisten angeliefert, sodass auch das Traubenmaterial nicht beschädigt ist, werden danach an Sortiertischen per Hand nochmal doppelt ausgelesen. Je mehr und sorgfältiger wir in diesen Sortiertischen arbeiten, dass keinerlei faulige Trauben weiterverarbeitet werden, desto weniger müssen wir tatsächlich eingreifen, korrektiv in der Weinproduktion. Das heißt, kontrolliertes Nichtstun ist danach einfach das Stichwort. Und nach der Traubenselektion werden die Weinbeeren dann über Schütten 2 Stockwerke tiefer weitergeführt, mit der Hilfe von Spiralen, ohne dass die Weinbeeren selber beschädigt werden, und landen dann in Transportbehältnissen. Transportbehältnissen mit einer extremen Trichterform, die dann mittel eines Kransystems auf die Gärtanks gestellt werden, um diese zu befüllen. Ein besonderer Moment ist tatsächlich der Moment der Befüllung, weil wir hier die Gärtanks nicht auf einmal befüllen, sondern in verschiedenen Schichtungen, sodass die Weinbeeren de facto wenig beschädigt werden. Und stellen Sie sich vor, der ein 18.000-Kilo-Tank bei Befüllung immer noch mindestens 30% der unbeschädigten Weinbeeren hat.
Das ist sehr außergewöhnlich, ja.
Dass die Besonderheit dahinter ist natürlich, dass wir dann gewisse, man nennt das intrazelluläre Vergärungen erzielt, also dass tatsächlich Teil der Gärung innerhalb der geschlossenen Bärenhaut stattfindet und dass Vorgänge stattfinden, die eine immense Fruchtextraktion und eine sehr stabile Farbextraktion gewährleisten können.
Ja, die Technik ist da, so verstehe ich es jetzt einfach mal, wirklich weniger Technik an sich, sondern wirklich in den Dienst der Traube an sich und den Prozess gestellt, damit der so natürlich wie möglich verlaufen kann. Genau. Habe ich das so richtig verstanden?
Das haben Sie komplett richtig verstanden. Die Technik, die hier angewandt wird, beziehungsweise würde ich mal sagen, die Nicht-Technik, also obwohl das ganze Weingut auf den ersten Blick sehr technisch wirkt, einfach kühl, reduziert, rational. Mhm. Wenn man sich dann aber wirklich damit beschäftigt, wie Wein produziert wird, ist das einzige Element, was wir benutzen, ein simpler Kran. Mhm. Mhm. Mehr nicht. Mhm. Keine Pumpen, keine anderen enologischen Verfahren, die technisch durchgeführt werden. Das heißt, was auf den ersten Blick nüchtern wirkt, ist einfach tatsächlich komplettes Downsizing, Low-Tech, darauf zurückzuführen, was wirklich notwendig ist. Und notwendig ist einfach nun mal, dass wir schonend arbeiten, dass die Temperatur kühl ist und vor allem, dass das Traubengut hervorragend ist. Das spricht auch ein bisschen dem, entspricht ein bisschen dem, was wir als Produzent eines, sage ich mal, eines neuen Rioja-Verständnisses entspricht. Neues Rioja in dem Sinne, dass wir nicht mehr Weine produzieren wollen, die nur die Arbeit im Keller widerspiegeln, die nur die Reife in Barriquefässern widerspiegeln, die sich nur darüber definieren, wie lange lag der Wein im Fass. Mhm. Sondern wir wollen Weine produzieren, die tatsächlich darauf abzielen, wiederzuspiegeln, was die Besonderheit unserer Landschaft ist, was die Besonderheit unseres Klimas ist, was die Besonderheit unserer Weinberge sind, was die Besonderheit des Bodens ist. Dass die Frage viel wichtiger ist, wo sind die Trauben gewachsen, als wie lange lagen die Trauben im Fass. Okay. Und das spiegelt sich in der Stilistik einfach wieder, dass die Weine viel fruchtbetonter sind, viel frischer sind, viel mehr Struktur haben. Ich sage jetzt mal nicht überspitzt, ausgelaugt, überholzt.
Ja, das ist natürlich super spannend. Da sind wir auch richtig gespannt auf den, die Weine an sich, die wir bisher probiert haben. Da ist dann quasi auch das, die erste Etage oder Etage 0, dieser wunderschöne Glasraum, wo man einfach die Landschaft und die Reben sieht, so ein bisschen auch ja, der Kopf der Philosophie. Ja?
Genau, das ist wirklich das Sinnbild. Das ist genau das, was ich auch im Gespräch mit dem Architekten einmal er so schön gesagt hat. Er sagte mir, ich möchte, dass der Besucher, bevor er die Kellerei besichtigt, sich ganz klar hat, was tatsächlich wichtig ist. Nicht das, was er im Keller sehen wird, sondern das, was er draußen sieht. Und wir haben eine große Freitreppe auch, auf der man tatsächlich auch die gesamten Elemente wie den Wind, das Wetter, den Regen auch tatsächlich erleben kann. Dieses Erleben dessen, was wir hier machen, ist auch ein wichtiger Moment. Man hat auch sehr viele Besucher im Weingut empfangen. Und das ist eigentlich eines der schönsten Kellereien, sage ich mal, an dem man tatsächlich Weinproduktion hautnah erleben kann. Mhm. Es gibt keine sichtversperrenden Wände, es gibt keine Türen. Es ist ein großer Raum, in dem alles stattfindet und man von jedem Punkt tatsächlich sehen kann, was gearbeitet und wie gearbeitet wird.
Ja, wenn ich jetzt hier in Rioja bin, als Besucher, als Urlauber, als Genießer und ich möchte Sie besuchen, wie mache ich das dann? Muss ich mich da vorher anmelden oder kann ich einfach spontan vorbeikommen?
Also es ist immer empfehlenswert, vor allem in der Hauptsaison zwischen Mai und September, sich vorher anzumelden, weil wir durchaus eine sehr große Besucheranzahl pro Jahr empfangen. Aber es gibt auch immer Platz für spontane Besuche. Also wir haben fest zwei Führungen durch die Kellerei, eine morgens, eine mittags, aber darüber auch noch einen Verkostungsraum, in dem man auch einfach spontan reinschauen kann, Weine probieren kann.
Ja, das ist super, weil das machen wir ja immer sehr gerne. Wir lassen uns gerne leiten von spontanen Eingebungen. Da halten wir dann an, da bremsen wir an und da gehen wir dann rein und versuchen die Weine. Ja. Und da haben wir auch schon echt spannende Sachen kennengelernt. Und so ist ja ein Grund auch jetzt hier entstanden, dass wir bei Ihnen sind. Burkhard hat einfach mal geguckt, wen gibt's hier so, und dann hat er das gesehen und hat gedacht, Mensch, die Sache sieht spannend aus, es ist ein ganz anderes Weingut als das, ja, was man sonst so kennt. Und tatsächlich ist es auch so. Also wir sind ja jetzt gespannt auf Ihre Weine. Was haben wir jetzt da,
genau, im Glas? Genau, jetzt probieren wir als erstes mal etwas, was ich eher als etwas Klassischeres, ja, sagen würde. Unser wichtigster Wein, ein Wein, der auch mit der klassischen Kategorie Crianza vermarktet wird. Ein Wein, der aus großteils Tempranillo besteht, ein bisschen Garnacha, alle hier im Rioja Alavesa-Gebiet gewachsen. Mhm. Der aber jetzt bei dem 15er Jahrgang vor allem in einer ganz, ganz schönen Frische steht, einer komplexen Fruchtstruktur in der Nase.
Ja, durchaus. Nicht überholzt, doch.
Sauerkirsche habe ich in der, ja, Nase. Sauerkirsche, ja, Leder und ein bisschen Schokolade.
Und ein Süßholz, Lakritze.
Ja, mhm, genau, genau. Ein bisschen Zimt und aber auch dunkle Waldbeeren.
Ja, die Frucht, die kommt jetzt langsam raus. Der hat gerade vielleicht den Plopp des Korken gehört, gerade den Korken aufgemacht. Mhm. Das heißt, der Wein wird sich noch ein bisschen jetzt im Glas entwickeln und die Fruchtkomponente kommt dann immer stärker hervor. Es ist auf jeden Fall auch keine Frucht, die marmeladig ist oder eingekocht, nein, ist. Also wir wollen dann eine Frucht haben, die sehr präzise und frisch ist. Und vor allem wollen wir mit dem Wein produzieren, der sowohl lecker ist zu trinken, ohne sich einen großen Kopf drüber zu machen, als auch für denjenigen, der den Wein verkosten und analysieren, mhm, und sich damit beschäftigen will. Und der schafft, glaube ich, diese Quadratur ganz gut.
Ja, das ist wirklich ein Spagat, das stimmt. Aber das ist ja auch so. Also der ist unheimlich spannend, frisch, klar, klare Linien, aber trotzdem komplex. Und macht sicherlich zu einem Essen Spaß, mhm, aber er macht auch Spaß, glaube ich, einfach auf der Terrasse zu meditieren.
Auch, genau. Und vor allem Wein, der auch sehr vielfältig zum Essen eingesetzt, mhm, wird. Also es ist ein Rotwein, der durch seine Spannung und seine Frische durchaus kein Problem hat, auch mit gegrillten Fisch, mit gegrilltem Gemüse. Ja. Man da einfach auch von dem klassischen Denken, Rotwein, rotes Fleisch auch ganz schön weg.
Ja, okay, genau. Ja, den kann ich mir auch gut vorstellen, jetzt gerade im Sommer. So leicht gekühlt.
Auch leicht gekühlt, ja, genau.
Ja, genau, das finden wir auch echt spannend hier, dass das oftmals auch in den Restaurants einfach so serviert wird, dass die Rotweine leicht gekühlt sind. Das macht wirklich Spaß.
Warm werden sie so oder so.
Genau. Ja, den Schlieren nach zu urteilen, hat er aber trotzdem auch schon eine gewisse Potenz im Alkohol gerade, oder?
Durchaus. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, durch den langen Vegetationszyklus erreichen wir natürlich bei der späten Lese hohe Zuckerwerte. Man schmeckt es aber nicht, weil analytisch die Säure auch sehr hoch ist. Und natürlich das Gleichgewicht zwischen Säure und Körper, zwischen Frische und Konzentration natürlich die Weine auch spannend.
Ja, Tina, du hast ja gerade mal gespickelt auf dem Etikett und da sind wir wirklich in der Kategorie, wo uns Rotwein auch richtig anfängt, Spaß zu machen. 14,5%. Ja. Aber wie Sie ganz richtig gesagt haben, die schmeckt man so gar nicht.
Die schmeckt man so gar nicht.
Sondern die Frucht und ja, ein sehr ausgeglichener Wein steht da im Vordergrund. Aber trotzdem, ja, sehr klare Textur.
So, jetzt nach dem sehr klassischen Kategorie Crianza wollen wir zum Schluss nochmal zwei Weine probieren, die eben ein bisschen außerhalb des ursprünglichen oder des traditionellen Kontextes für Rioja-Weine stehen. Nicht nur in ihrer Typizität wie beim Crianza, sondern auch in der Art und Weise, wie die Weine vermarktet werden. Das ist ein reinsortiger Garnacha. Das war bis vor 10 Jahren undenkbar im Rioja, mhm, und den Wein auch als reinsortigen Garnacha zu vermarkten. Und der Wein wird auch weder als Crianza noch als Reserva vermarktet, sondern, ja, mit einem grünen Etikett, den den Wein auszeichnet, eigentlich als, sage ich mal, als Wein, der nicht unter Vorgaben, was die Reifezeit angeht, verarbeitet. Da gibt es auch eine spannende Geschichte dazu, wie die Weine gereift werden. Beim Crianza ist es natürlich so, dass die gesetzliche Vorgabe so ist, dass der Wein in Barriquefässern mit einem Fassungsvermögen von 225 Litern mindestens 12 Monate gereift werden kann. Hier bei dem Garnacha nutzen wir hauptsächlich Tonneau, also 500 und 600 Liter Fässer aus französischer Eiche. Und wie lange der Wein in der, wie lange der Wein im Fass wird, das bestimmt ganz allein wir.
Ja.
Verkosten und dann einfach überlegen, was ist das Beste für den Wein. Das ist eigentlich ein spannender Weg, den wir hier einschlagen, weil es weniger darum geht, jetzt gesetzliche Reifezeiten zu erfüllen, die manchmal auch unsinnig sein können. Einfach zu denken, was ist das, was der Wein braucht.
Ja, das stimmt. Das ist
absolut die richtige Vorgehensweise, denn wenn ich merke, dass ein Wein jetzt genug Holzlagerung hatte, dann macht man ihn im Grunde ja kaputt.
Ja,
wenn man sagt, nee, aber du musst jetzt ein Jahr oder zwei Jahre da drin bleiben. Also das finde ich schön. Also hat mir übrigens auch da schon gefallen, der Crianza,
also,
von dem riecht man, schmeckt man im Grunde gar nicht, dass er im Holz war. Das
finde
ich sehr schön.
Ja.
Weil mir sind viele Weine einfach overoaked.
Richtig.
Genau.
Aber bei dem hier haben wir durchaus ein bisschen mehr, ne?
Man hat hier ein bisschen mehr. Der Wein ist auch noch jünger einfach von, also nicht vom Jahrgang her, aber von der Entwicklung her. Das heißt, das Holz ist jetzt in dem Moment noch etwas deutlicher riechbar.
Aber trotzdem sehr angenehm. Also, es ist,
eingebunden so in die sehr florale Struktur, die dieser Wein hat. Also, wie ich schon vorhin angedeutet habe, Garnacha findet man hier sehr selten. Mhm. Wir haben einen Garnacha, der wirklich eine Parzelle ausmacht. Das sind auch Rebstöcke, die über 65 Jahre alt sind. Und die Besonderheit dahinter ist einfach auch die Höhenlage. Also der Wein wird auf fast 750 Meter angebaut. Mhm. Wodurch wir bei aller Konzentration auch wieder eine schöne Eleganz, eine schöne Frische einfach auch erhalten.
Absolut. Der hat Veilchen nur in der Nase, oder? Frucht, diese kleinen roten.
So Heidelbeeren.
Ja.
Ja, ich hatte Preiselbeeren in der Nase.
Preiselbeeren, genau.
Das habe ich gerade gesucht.
Preiselbeeren. Dann aber auch so Veilchenaroma.
Ja.
Und auch der auf dem Gaumen fast tänzerische Säure dabei. Ne? Also das ist ein Wein, der hat zwar Konzentration, aber macht jetzt nicht Bumm, indem er einen sättigt.
Aber sehr schmeichelnd. Am Gaumen. Überhaupt nicht, wie Sie sagen, macht nicht Bumm, der ist nicht so fett, nicht so eine richtige Rampensau.
Ne.
Aber wenn ich aufs Etikett gucke und lese 15 Volumenprozent, dann bin ich echt begeistert. Ja? Das ist ein wunderbares Gesamtbild. Das passt wunderbar zusammen. Klasse. Ja? Also ja, jetzt kann ich mir durchaus mehr unter neuem Rioja vorstellen. Weil klar, sagen wir, den Crianza, den wir eben hatten, der muss ja dann einfach diese mindestens 12 Monate im Holz haben, was man überhaupt nicht gemerkt hat. Das war sehr spannend. Aber hier haben sie mit mehr Holz gearbeitet. Auch das ist ein ganz dezenter Rahmen für mich. Unheimlich rund. Und ja, insgesamt, also so einen, den würde ich auch von woanders eher vermuten und weniger hier aus dem Gebiet.
Spannend finde ich auch, dass man wirklich tatsächlich diese 15% überhaupt nicht schmeckt.
Das ist ja häufig in der Diskussion, die heutzutage häufig stattfindet, wird allein auf den analytischen Wert des Alkohols hingewiesen. Aber ich sage häufig genug, dass ein Wein, der 11,5 oder 12% hat, auch alkoholisch und heiß schmecken kann, wenn einfach das Gegenpol fehlt, die sollten. Also man muss den Wein immer als Gesamtkomplex sehen und darf nicht einfach nur ein Merkmal raussetzen. Deswegen bin ich eigentlich gar nicht so froh, wenn man sagt, dass der 15 hat. Das sollte man eher später feststellen, wenn man den Wein schon betrunken, wenn man den Wein schon verkostet hat.
Ja.
Ich bin ja auch dann schon mal nicht schlecht, muss ich sagen.
Das hätte ich nicht vermutet.
Beim Schmecken, dass ja, wir überlegen dann immer, wie viel Prozent Alkohol könnte er haben. So bis auf ein halbes Prozent komme ich meistens ran. Aber das hätte ich hier absolut nicht vermutet. Weil vermutet, der ist einfach wirklich schön schlank.
Ja, absolut.
Der macht richtig Spaß.
Wenn wir jetzt gerade über Weine gesprochen haben, die neue Dimensionen mit Rioja beschreiben, ist der Garnacha jetzt fast schon Klassiker im Vergleich zu dem Wein, den wir jetzt produzieren, weil der ist sowas von außerhalb jeglichen Rioja-Kontextes.
Okay.
Dass selbst gewiefte Weinexperten den Wein entweder ablehnend oder sehr positiv beschreiben.
Okay.
Der Wein heißt Belus, was baskisch ist und Samt bedeutet. Ich überlasse das jedem selber, das festzustellen, ob der Wein jetzt samtig oder seidig ist.
Okay.
Auf jeden Fall ist der Wein von der Konzeption ein Wein, der allem dem widerspricht, wie man über lange Jahre Rioja definiert hat. Rebsortenkomposition ist arbiträr. Früher, der Rioja, den wir meistens kennen, ist ein sehr gezielter Verschnitt zwischen Rebsorten, in dem jede Rebsorte eine gewisse Rolle spielt. Der Tempranillo sorgt meistens für die Eleganz und für die Frucht. Der Garnacha für die Konzentration und die Fülle. Der Mazuelo, Carignan, im Mediterraum, sorgt für die Säure, manchmal auch so eine gewisse Rustizität. Und der Graciano sorgt für die Tannine und für die Farbe. Hier bei den Belus haben wir einen klassischen gemischten Satz. Das heißt, in der Parzelle, von der dieser Wein gewonnen wird, stehen unterschiedliche Rebsorten komplett durcheinander.
Super.
Das ist zum Großteil der Mazuelo, etwa 65-70%. Dann findet man dabei Garnacha, findet man Tempranillo, findet man Graciano, findet man Dinge, die man nicht zuordnen kann. Man findet tatsächlich auch weiße Trauben. Die Parzelle ist an der nördlichen Richtung mit einer Linie weißer Rebstöcke gepflanzt, um die roten Trauben quasi von den kühlen Nordwinden zu schützen. Und bei dem Wein geht es einfach darum, alle Trauben auf einmal zu ernten und gemeinsam zu vergären. Dann kommen die in drei große Holzfässer und dann wird abgefüllt. Das heißt, da wird keinerlei Verschnitt findet tatsächlich statt, sondern dieser Wein ist genau das, was uns der Weinberg schenkt.
Okay.
Da schwankt natürlich die Art und Weise dieses Weines von Jahr zu Jahr enorm. Aber es ist ein Wein, der einfach Dimensionen sprengt im Rioja. Es führt dazu, dass ein Verkoster von Wine Advocate, von Robert Parker, den Wein komplett ablehnt und sagt, das sei nicht Rioja. Bis hin, dass andere Weinexperten sagen, das ist der großartigste Wein im Rioja, der zurzeit produziert wird.
Also das klingt richtig spannend, weil das ist ja im Prinzip her dann ähnlich wie um Wien, ne, den gemischten Satz, den die da für die Weißen machen. Klar, man hat das Terroir, die Parzelle, das Klima, Mikroklima und dann die verschiedenen Reben, die da entsprechend kommen. Da bin ich mal gespannt.
Also man sieht schon in der Farbe,
dass der Wein
einfach sehr dunkle Farbausbeute hat, was man einfach erzielt, wenn man vollreifen Mazuelo hat. Dann hat man diese sehr lila, dunkle Farbausbeute. Genau. Und der Nase hat man eine Fruchtsubstanz, die man ganz schwer beschreiben kann. Also da sind durchaus dunkle, reife Beerennoten, aber auch mit mehr eher würzigen Kräuternoten dabei.
Ja, genau.
Pfeffer ist auch dabei.
Ja,
das ist ein richtiger Potpourri und ich habe auch so das Gefühl,
Orangenzeste.
Die eine oder andere Note, die will da so also durchbrechen zu meiner Nase, aber schafft es irgendwie nicht ganz, wird wieder zurückgeworfen, dann nehme ich wieder was anderes auf. Also es ist echt sehr, sehr spannend.
Das ist jetzt ein 2014er Jahr. Ne? Also der Nase da auf jeden Fall hatte noch richtig Potenzial, das heißt, ist noch nicht
der
komplett.
Der hat noch viele Jahre quasi vor sich, indem er vielleicht auch entspannter wird, der Wein. Also jetzt hat er wirklich sehr stürmisch in der Nase, der wird dann mit der Zeit auch entspannter werden.
Ich habe das Gefühl, der Wein ist so ein bisschen wie der Grappa bei Mazzetti zum Meditieren, wo man noch also wirklich Zeit braucht.
Absolut. Also ich muss ehrlich sagen, mir ist das völlig egal, ob das Rioja ist oder nicht.
Das ist einfach guter Wein, ne?
So ist es. Der ist großartig. Der ist wunderbar komplex. Der ist nicht sehr leicht zugänglich für meine Empfindung. Den muss man sich schon ein bisschen erarbeiten, aber das darf man so einem Wein auch entgegenbringen, diesen Respekt. Und Ja, der ist also ganz komplex in der Aromatik. Wunderbar angenehm. Das Stichwort samtig, seidig. Mhm. Klar, habe ich auf jeden Fall. Sehr angenehm in der Textur. Ja, auf nachhaltig, aber auf eine dezente Art und Weise. Ja. Also der klebt jetzt nicht am Gaumen, aber er ist da.
Ja.
Und das macht's richtig spannend. Also
ist ja alles andere als ein weißer Kuschelhase. Hat er eher so was Spröderes am Gaumen?
Genau.
Ich habe häufig sagen Kunden auch, das könnte man der Nordrhone oder ja. auch in Piemont von der Struktur allein situieren.
Ja.
Aber das ist einfach ein Wein, der zeigt, dass das Rioja mehr ist als einfach nur Tempranillo und mehr als Crianza und mehr als Reserva. Und wir als Weinproduzenten hier durchaus auch selbstbewusster sein sollten mit den Besonderheiten, die wir haben. Ja? Und nicht nur sagen, wir produzieren Weine für einen gewissen Markt,
sondern
wir können, und dadurch limitieren wir uns vielleicht tatsächlich absolute Spitzenklasse zu produzieren. Sagen, wir haben das Terroir, wir haben das Klima, wir haben die Rebstöcke, wir haben das Know-how, um Weine zu produzieren, die absolut auf Weltklasse-Niveau spielen.
Ja, also das ist der allemal. Das ist wirklich richtig großes Kunstwerk, richtig großes Kino. Und ja, die Stärken auszuspielen, man wäre ja blöd, wenn man es nicht tun würde. Also da wird für mich so ein weiterer Aspekt zum alten Rioja quasi deutlich. Das alte Rioja kommt ja eigentlich auch daher, dass eben in Bordeaux mal die Reblaus getuppt hat, 1800 irgendwann. Und ja, dann hier einfach das aufgebaut wurde in der ganz klassischen Barrique-Ausbau-Variante, klar. Deshalb auch ja diese Klassifizierung Crianza Reserva. Und einfach nur in diese Schiene zu gehen, da beschränkt man sich ja selber, man limitiert sich, man bringt sich um seine Möglichkeiten. Da finde ich es richtig gut, was sie hier im Haus machen, einfach diese Stärken auszuspielen und ja, richtig große Gewächse hier zu produzieren. Und
Vielfalt einfach auch zuzulassen. Ja. Ne? Vielfalt auch zuzulassen und die auch als Stärke quasi herauszustellen.
Ja, ja. Aber ich muss auch sagen, also wie lange, oder andersrum erstmal fragen, dieser Wein war auch im Holz.
Ne? Der war auch im Holz, ja.
Im Großen?
Im Großen.
Okay, wie lange?
In dem Fall beim 2014er waren es 14 Monate.
Also klar, ein großes Holz ist sowieso dezent, aber ich finde, da steht wirklich absolut die Frucht der Beere im Vordergrund. Ja, der Boden und die Höhe, die Sie ja gesagt haben, die schmeckt man da. Von daher, klar, die Verortung regional würde man, wenn man diesen Wein einfach nur blind verkosten würde, nicht wissen, wo er herkommt, tatsächlich.
Den würde ich niemals ins Rioja stecken.
Das ist ja das Schade eigentlich dahinter. Ich denke, da müssen sowohl von der Produzenten- als auch der Konsumentenseite ein bisschen der Horizont geöffnet werden. Dafür arbeiten wir halt als Weingüter, die eine andere Sicht haben auf die Weine, die wir produzieren, natürlich da dran.
Ja, das ist ja das Spannende an der Weinwelt, dass diese Komplexität da ist, diese breite Vielfalt. Ja, ganz, ganz toll. Wie Sie schon sagen, Stichwort Konsumenten. Sie haben ja viele auch Privatkunden, die Sie hier empfangen, die hier Ihr Weingut besichtigen können, hier auch kaufen können. Wir stellen natürlich alles auf die Internetseite, auf unsere Homepage wieder drauf, auf die Shownotes und den Blogbeitrag. Wie kann man am besten dann zu Ihnen kommen? Man schaut da, man kann hier anrufen. Wir haben das große Glück, wir können uns jetzt in unserer gemeinsamen Muttersprache verständigen, aber jemand, der des Spanischen nicht mächtig ist.
Also wir, über alle gängigen Medien kann man hier uns kontaktieren auf Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht.
Okay.
Und was sowohl die Besuche des Weingutes betrifft, als auch Wein zu kaufen, wir liefern europaweit nach Hause.
Mhm.
5 Tagen ist das da. Sowohl anrufen, E-Mail schreiben, Twitter, Facebook, was es auch immer gibt. Okay. Kontaktaufnahme in jeglicher Form möglich. Und wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Und dafür sind wir da.
Super, das heißt, Sie verschicken direkt ohne Zwischenhandel?
Wir haben auch natürlich klassische Händler, ja. Aber wir bieten auch an, an Kunden direkt zu verschicken. Und zum Beispiel die Weine, die wir jetzt probiert haben, wie den Belus, den letzten und den Garnacha vorher, ja. Das sind Weine, die für den gängigen Handel häufig zu schwer zu verstehen sind und die eigentlich exklusiv nur für Privatkunden direkt ab Weingut zu erstehen sind. Da kann man einfach online bestellen, aber am liebsten anrufen, E-Mail schreiben, persönlichen Kontakt und persönliche Empfehlungen, nachfragen. Das ist das, was wir eigentlich am liebsten mögen, um wirklich den direkten Draht zu unseren Kunden zu haben.
Okay. Es gibt ja einen kongenialen Partner für den Wein, das ist das Essen. Da bieten Sie ja hier auch ein Restaurant mit wunderbarem Blick über dieses, ja, über diese immense Weite dieses E-Portales hier. Können Sie dazu noch was sagen zum Restaurant? Was bieten Sie da wie an?
Also das Restaurant oder der Erfolg des Restaurants liegt, glaube ich, in seiner Einfachheit. Es ist kein Restaurant, das à la carte funktioniert. Es ist kein Restaurant, das irgendwie Öffnungszeiten im Sinne von dann bis dann hat, sondern es gibt um zwei ein Menü und es wird gegessen, das was auf den Tisch kommt.
Okay.
Das heißt, es sind immer saisonale, lokale Produkte und von unserem Chefkoch auch so zusammengestellt, dass sie zu unserem Wein passen. Das ist ein 6-Gänge-Menü mit Weinbegleitung von entweder 4 oder 6 Weinen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Gelegenheit, unsere Philosophie und unsere Weine kennenzulernen und einfach auch die Küche hier aus der Region schätzen zu lernen. Das Ganze, das kann jeder kommen, das ist nicht nur für Gruppen, das ist auch, aber, wie vorhin schon gesagt, mit vorheriger Reservierung. Sonst könnte die Gefahr bestehen, dass man natürlich ausgebucht ist. Von Dienstags bis Samstags.
Wichtig zu wissen, wenn man sonntags mal sucht, dann
geht das nicht. Wie gesagt, das ist kein Restaurant am normalen Zuschnitt. Wir kochen das alles, alles wird selber gekocht, aber natürlich unter diesen gewissen Spielregeln. Das funktioniert eigentlich sehr gut.
Ja, klingt super. Das ist ja auch meine Devise immer. Ich gehe im Restaurant zuerst auf die Weinkarte und dann suche ich mir ein passendes Essen dazu aus.
Hier machen wir es Ihnen leicht und servieren schon das passende
Essen zum passenden Wein dazu. Genau, das ist sozusagen die erweiterte Weinprobe. Ne?
Genau, genau. Und dadurch, dass die Weine auch alle sehr kulinarisch sind und vielfältig zum Essen passen und Weine sind, die häufig Zeit brauchen in der Beschäftigung. Keine Weine, die einen Schluck und man hat alles gesagt, sondern die Weine, die einfach ein bisschen Zeit im Glas brauchen. So eine richtige, reale Situation beim Essen natürlich auch die beste Art und Weise, sie kennenzulernen.
Das stimmt.
Zeit im Glas, das war ein gutes Stichwort. Das hat mir super gefallen bei Ihnen im Eingangsbereich. Schon allein die 3 roten Sessel mit den Fußhockern dabei, wo man sich da hinsetzen kann, wo man diesen traumhaften Blick über dieses Tal genießen kann, wo man wirklich jegliche Zeit vergessen kann, wo man so richtig zu sich kommen kann. Und das habe ich das Gefühl, das spiegelt sich auch in Ihrem Restaurant, was ich gesehen habe, wieder. Auch wieder der Ausblick, wenn auch von weiter unten auf dieses Tal. Also ich fand es total spannend, heute hier bei Ihnen zu sein, diese Kellerei zu besichtigen, weil das mal was ganz anderes war, als das, was wir sonst so sehen und gesehen haben.
Absolut, ja.
Ja, und die Weine auch wirklich anders als das, was wir bisher jetzt im Rioja probiert haben. Mir hat's wirklich gut gefallen und ja, dir als Zuhörer, wenn du hier im Rioja unterwegs bist, empfehle ich dir unbedingt, deine Füße in diese Kellerei zu setzen. Das ist absolut ein Besuch wert.
Ja, ganz klar, Tina. Das sehe ich genauso. Nicht nur hier im Rioja, auch in weiteren Regionen gedacht, sind die Weine wirklich outstanding für mich. Ich bin total begeistert und das kommt nicht immer vor. sondern das ist wirklich eine ganz große Geschichte. Und also so im Nachgang, also den Schluss zieht, angefangen von der Architektur, dann wirklich am Ende das Endprodukt, nämlich den Wein in der Flasche im Glas probieren zu können, dann wirklich zu schmecken, was dieser ganze Prozess ausmacht, wie der Prozess aufgebaut ist und wie er der Traube sozusagen dient, um diese Weine zu produzieren, dass dann wirklich am Ende ja das Terroir, die Frucht, einfach die Beere wirklich im absoluten Vordergrund steht. Ja. Das finde ich fantastisch. Also das ist richtig klasse und tolle Idee, die da irgendwo mal geboren worden ist und vor allem eine grandiose Umsetzung. Hat richtig Spaß gemacht. Ihnen herzlichen Dank, Herr Lange.
Dankeschön.
Das war wunderbar. Tolle Führung und vor allem jetzt auch ein sehr nettes und vor allem sehr informatives Gespräch und natürlich auch ein sehr geschmackvolles.
Vielen Dank auch nochmal für Ihr Interesse und für das sehr nette Gespräch. Und an alle Zuhörer, wir sind hier in Samaniego im Rioja Alavesa. Jederzeit herzlich willkommen. Die Türen sind immer offen und wir freuen uns über jeden Besuch.
Ja, super. Dann weiter alles Gute.
Dankeschön.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.